Ja, also wenn man die verschiedenen Interessenlagen und Motivationen der Leute betrachtet aus der Binnenperspektive, dann ergeben sie Sinn. Aus der Außenperspektive sehr schwierig. Und das ist jetzt auch in diesem Fall so. Sie haben ja gesagt, Montag hängt es am seidenen Faden. Ich denke, der Faden wird heute schon zerrissen. Zur Zeit oder zur Stunde, wenn ich richtig informiert bin, tagen die Linken und die Grünen in Sondersitzungen der Fraktionen. Es ist auch, glaube ich, soweit ich gehört habe, eine linke Abgeordnete verunfallt, also kann gar nicht zu einer Abstimmung kommen. Das würde die Mehrheit dann nochmal gefährden, sodass ich davon ausgehe inzwischen, dass Linke und Grüne den Neuwahlantrag oder den Antrag zur Auflösung des Thüringer Landtags zurückziehen und damit am Montag gar nicht diese Abstimmung stattfindet.
Sebastian Haag, der Kollege, der für verschiedene Medien auch schreibt, hat heute Morgen getwittert, er wagt eine Prognose über diesen Tag. An seinem Ende, so schreibt er, ist die Auflösung des Landtages abgesagt. Alle bewerfen sich mit neuem Dreck. Wie es weitergeht, bleibt total unklar. Sie stimmen dem zu. Hashtag Chaos.
Ja, also Chaos, weiß ich nicht, Katastrophe, wie auch Politiker jetzt heute früh schon sagen, weiß ich auch nicht. Es ist halt einfach so eine Agonie eigentlich,
die herrscht. Was heißt Agonie?
Eine Agonie heißt, dass nichts passiert, dass Stillstand herrscht, dass eine Blockade herrscht, dass man sich das Missvergnügen und Missstimmung herrscht und dass, ja, natürlich, Thüringen wird weiter regiert. Wir haben auch ohne Neuwahlen eine Regierung und die ist nicht Geschäftsführung, sondern die ist ganz normal im Amt. Wir haben einen Landtag, den siebten Thüringer Landtag, der ist konstituiert und formal arbeitsfähig. Und es braucht dann immer für einfache Gesetze 4 Stimmen in einer offenen Abstimmung. Wenn nicht alle Abgeordneten da sind, vielleicht noch nicht mal das, um irgendwas zu beschließen. Und das wichtigste Gesetz, was immer wieder erwähnt wird, ist das Haushaltsgesetz. Das heißt, ohne das Haushaltsgesetz können nicht die 10 bis 11 oder 12, je nachdem, immer Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben werden, die ob nun für... Wobei da auch mal Einschränkungen zu machen ist, selbst wenn der Haushalt nicht beschlossen ist, gibt es die vorläufige Haushaltsführung, das heißt, ja. Gehälter und andere Dinge fließen weiter, aber Investitionen können zum Beispiel nicht getätigt werden, nicht zusätzlich, und es können auch sozusagen Fördermittel nicht ausgereicht werden, zum Beispiel für kleine Vereine, die dann in schwierige Lagen kämen.
Gucken wir vielleicht mal einen Schritt zurück. Ursprünglich, so habe ich den Eindruck, ist das Problem gewesen, dass 4 CDU-Abgeordnete gesagt haben, wir stimmen der Auflösung des Landtages nicht zu. Und das hat ja zur Folge, dass die Mehrheit, die CDU und Rot-Rot-Grün normalerweise gehabt hätte, mit den 63 von 90 ausgereicht hätte. Tut sie deswegen nicht. Können Sie, wenn wir jetzt erstmal auf die Entscheidungen der 4 CDU-Abgeordnete gucken, können Sie das nachvollziehen oder können Sie erklären, warum die das gemacht haben? Es hieß immer wieder persönliche Motivation, die wollen noch 4 Jahre länger drin bleiben, weil die dann eh aufhören teilweise. Können Sie es erklären?
Also es gibt ja verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich die offizielle Ebene, die Sie selber sagen. Also das, was Sie sagen, ist, dass Ihr Argument ist, dass die Neuwahl keine Änderung der Verhältnisse herbeiführen würde, dass also die Mehrheitsverhältnisse sich nicht ändern würden. Dass wir dann also genauso dumm dastünden wie vorher. Das ist jetzt nicht ganz falsch, weil diese Umfragen tatsächlich so in diese Richtung gehen. Ich sage dann nachher noch was dazu, wenn ich gefragt werden sollte, warum ich das anders sehe, warum das für mich kein Argument ist. Dann wird noch gesagt, dass es auch in der Verfassungskommentierung den Vorhalt gibt, dass es eigentlich einen besonderen Grund geben muss, um einen Landtag aufzulösen, also besondere Notlage, die sei nicht zu erkennen. Und drittens wird gesagt, dass man ja eigentlich ganz gut miteinander regiert hat, dass dieser Stabilitätspakt irgendwie doch funktioniert hat. Man hat ja einen Haushalt beschlossen, man hat Gesetze beschlossen, man hätte jetzt fast eine Verfassungsreform beschlossen. Das alles wäre doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass man nicht neu wählen müsste. Das ist die Außendarstellung. Und ich glaube nicht, dass das jetzt nur erfunden ist von Ihnen. Aber dahinter stecken andere Dinge noch. 2 Abgeordnete würden aus dem Landtag ausscheiden. 3 Jahre länger im Landtag, muss man einfach sagen, bedeuten auch 3 Jahre länger die Diät.
Eine gute Diät.
Ja, es ist jetzt kein Spitzengehalt, aber es ist und natürlich auch die Ruhestandsbezüge erhöhen sich dadurch auch noch möglicherweise. Dann ist es so, ein Abgeordneter muss um seinen Wahlkreis fürchten. Eine andere Abgeordnete ist vielleicht, ich will nicht sagen, weil es die Frau ist, das klingt jetzt, wäre jetzt so, aber es ist in dem Fall die Frau, vielleicht auch ein bisschen beeinflusst durch die Männer.
Das sind ja auch zumindest einer sehr starker und dominanter Mann, Michael Heim, so würde ich ihn einschätzen, der ja auch den Hans-Georg Maaßen quasi gepusht hat.
Wobei Frau Tasch, muss man natürlich dazu sagen, ist komplexer. Also da war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil sie auch aus dem Eichsfeld kommt. Der Eichsfeldkreis steht geschlossen zur Neuwahl. Man hat eine ziemlich starke Verwurzelung in der Partei und versucht dann auch natürlich den Parteiinteressen doch irgendwo zu folgen. Vielleicht gibt es auch persönliche Verbitterungen. Und das ist nämlich, glaube ich, der zweite Punkt. Wenn Sie sich angucken, die vier Abgeordneten sind alle irgendwie verbandelt mit Mike Moring, dem früheren Fraktionsvorsitzenden. Also Heim war stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Frau Tasch war stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Herr Kowalek, der aus Seifert-Rudelstadt, der dritte, war parlamentarischer Geschäftsführer. Das sind alles Vertrauensleute von Mike Moring. Da gibt es jetzt viele Gerüchte, ob Mike Moring der Spiritus Rector ist. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass es da Zusammenhänge gibt und dass er das so laufen lässt, weil ihm das vielleicht auch nützt, weil es nämlich Mario Vogt schadet und Christian Hirte schadet. Also Mario Vogt, dem Fraktionsvorsitzenden, und Christian Hirte, dem Landesvorsitzenden. Das sind seine persönlichen Konkurrenten. Das ist auch kein Geheimnis.
Sie haben das auch mal in einem Artikel beschrieben jetzt letztens, dass Dr. Mario Vogt und Mike Moring von jeher schon so ein bisschen sich konträr gegenüberstanden. Das heißt,
genau, das ist eine alte Fehde, die hat ihre Ursprünge in jungen Unionszeiten im vorigen Jahrtausend fast, ja. Also das ist, oder Anfang des Jahrtausends, das sind ganz alte Geschichten und das hat sich über die Jahre verfestigt und hat die Partei auch gelähmt. Mhm. Und zwar von beiden Seiten.
Ich versuche nochmal einen Schritt jetzt weiterzumachen. Ute Bergner von der FDP, die jetzt, soweit ich weiß, gar nicht mehr bei der FDP ist, sondern für die Bürger für Thüringen ja antreten möchte, hat gesagt, sie würde eine Stimme geben, was dann wieder gereicht hätte. Können Sie sagen, was Ihre Motivgründe sind und warum die anderen Sie ablehnen?
Also es braucht also erstmal noch mal für die Hörerinnen und Hörer, ja, 60 Stimmen braucht man im Thüringer Landtag, um den Landtag aufzulösen, also die Zweidrittelmehrheit. 63 hätten Rot-Rot-Grün und CDU gehabt, minus 4 CDU-Abgeordnete wären 59. Jetzt kommt Frau Bergner aus der FDP-Fraktion, aus der FDP ausgetreten, aber noch in der FDP-Fraktion, eigenes Thema, und sagt, ich stimme zu, sagt Herr Vogt von der CDU, super, sind wir jetzt 60, können wir abstimmen. Sagen wiederum zwei linke Abgeordnete, nee, machen wir nicht, weil mit so einer Frau Bergner, die so ein bisschen querdenkerisch ist und überhaupt zu dieser Fraktion gehört, die ja für das ganze Schlamassel verantwortlich ist, weil die hat ja einen Kemmerich aufgestellt und hat dann sich von der AfD wählen lassen und so weiter und das Amt angenommen. Also das kann ja alles nicht sein. Und deswegen stimmen wir nicht zu. Die Motivation von den beiden Abgeordneten kann man auch hinterfragen, genauso wie man die Motive hinterfragen kann von den vier CDU-Abgeordneten. Das ist also nicht so, dass das jetzt bessere Menschen wären. Ich glaube, die haben auch eigene Motive, ob sie wieder aufgestellt werden, wie lange sie noch im Landtag bleiben können und so weiter. Und sie sprechen auch, das ist ja so, die vier CDU-Leute und die zwei linke Leute sprechen durchaus, glaube ich, noch für einige andere mit, die sich nicht trauen.
Könnte das sein, dass die dann, falls es denn am Montag zur Abstimmung kommen könnte, dass dann auf einmal noch andere aufploppen und sagen, nee, wir machen es nicht? Oder halten die Fraktionen so stark zusammen?
Ich glaube, wenn es zur Abstimmung käme oder kommen würde noch, dann glaube ich nicht, dass die Leute, die jetzt sozusagen sich nicht geoutet haben, sich dann quasi im Plenarsaal bei der Abstimmung outen. Das glaube ich nicht mehr.
Weil sie müssen es ja zeigen.
Das ist ja eine offene Abstimmung und das wäre dann tatsächlich auch, die könnten sich dann zu Recht vorwerfen lassen. Also Leute, ihr hättet es ja wenigstens vorher sagen können und halt so ehrlich sein können wie die anderen. Aber sie verstecken sich jetzt noch so ein bisschen hinter den anderen, weil sie drauf hoffen, und da gibt es einige, und es gibt vielleicht auch einige, die hin und her gerissen sind, dass es nicht stattfindet. Weil diese persönlichen Motive, muss man sagen, hat ja jeder. Also es sind 90 Menschen, das sind jetzt, ob man es nun will oder nicht, Berufspolitiker. Und die sind, das ist ihr Einkommen. Und die müssen vielleicht ein Haus abbezahlen und eine Familie mit ernähren. Und sie haben normalerweise einen Arbeitsvertrag gehabt bis 2024 und jetzt müssen sie sich selber kündigen. Mhm. Und für eine ungewisse Zukunft. Also manche wissen, wir sind Spitzenkandidat oder ich habe einen sicheren Wahlkreis, mir passiert nichts. Aber das ist vielleicht bestenfalls ein Drittel des Landtags. Die andere Hälfte, zwei Drittel, wissen nicht, was auf sie zukommt. Das gilt übrigens auch für die AfD. In der AfD gibt es bei den Nominierungen immer Mitgliederparteitage. Die sind manchmal recht wild. Und das muss man einfach mal sagen, sehr demokratisch, weil da darf jedes Mitglied kommen und dann wird so lange abgestimmt, bis die Liste zusammen ist, und das kann dann manchmal 2, 3, 4 Tage dauern. Und am Ende des Tages weiß dann niemand, aber vielleicht außer Björn Höcker und 3, 4 andere, dass sie auf dieser Liste vorne stehen werden.
Über die AfD sprechen wir gleich noch. Ich würde gerne über die Konstellation zwischen Rot-Rot-Grün gerade auch nochmal sprechen. Es gab Matthias Hay, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hat heute Morgen bei MDR aktuell gesprochen und er hat Folgendes gesagt über seine Hoffnung.
Ich bin deswegen sehr gespannt, was heute bei den beiden Sitzungen rauskommt. Aber bis zur letzten Minute versuchen wir eigentlich am Montag in diese Sitzung zu gehen, weil wir immer noch glauben, es gibt vielleicht eine Chance auf diese 60 Stimmen.
Also Matthias Hay spricht hier über die beiden Sitzungen, die Sie schon angesprochen haben, die Sitzungen, die gerade auch stattfinden, also in der Grünen-Fraktion und in der Linken-Fraktion. Er hat immer noch Hoffnung. Was würden Sie sagen, wie ist jetzt gerade die Stimmung zwischen diesen drei Fraktionen, die ja bisher immer gut war?
Also die These würde ich nicht teilen, dass die Stimmung immer gut war. Das ist schon seit 2014 nicht gut gewesen, manchmal. Also meistens drei Parteien, die durchaus unterschiedlich ticken. Die SPD kam aus der CDU-Regierung, die Grünen haben ja immer noch einen größeren, hohen Bürgerrechtsanteil, oder sie wollen ihn haben, traditionell. Die Linke ist die frühere SED. Und das hat ja nicht nur auf der Metaebene Probleme gemacht, sondern es hat manchmal auch auf persönlicher Ebene Probleme gemacht. Also weil auch zum Beispiel in der früheren Fraktion auch noch Abgeordnete saßen, die für die Staatssicherheit oder für die politische Polizei gearbeitet haben in der DDR. Und das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, dass in dem täglichen Arbeiten, also die ersten Koalitionsausschüsse waren sehr, sehr, sehr lang und sehr streitig, weil sozusagen alle versucht haben, irgendwie erstmal einen Pfosten sozusagen einzuklemmen oder einzuschlagen im Regierungsgeschäft. Und das hat sich dann beruhigt. Tatsächlich gab auch hohe Einnahmen, Steuereinnahmen. Man hat also alle Probleme, die auftauchten, dann mit viel Geld gelöst. Und man merkte aber dann schon vor der Landtagswahl 2019, wie die Stimmung dann schlechter wurde. Nicht nur wegen des Wahlkampfes, sondern auch, weil irgendwie die Gemeinsamkeiten dann, das ist in Koalitionen so wie in manchen Beziehungen, aufgebraucht waren. Und dann kam ja diese Geschichte, dass es keine Mehrheit gab und man sich irgendwie zusammenfummeln musste. Und seitdem ist die Stimmung eigentlich im Keller. Weil diese Regierung, wie sie sich gebildet hat und dann auch noch mit diesen ganzen Aufregungen um Thomas Kemmerich, die dann nochmal für eine Weile tatsächlich nochmal der antifaschistische Widerstandskampf hat sich quasi
zusammengeschweißt.
Geeinigt, hat das nochmal, dann kam Corona und so. Aber wenn man jetzt in diese Regierung reinhorcht, in diese Koalition reinhorcht, das ist sozusagen, die Leute sind sich sowas von leid gegenseitig. Das ist also eben nicht nur die Geschichte, dass die Mehrheit fehlt. Und es ist nicht nur die Geschichte, dass dieser Stabilitätspakt mit der CDU ein Konstrukt ist, was auf Zeit gebaut war und jetzt eben, dessen Zeit eigentlich abgelaufen ist und man sich jetzt nur noch irgendwie weiterquälen müsste, sondern auch Rot-Rot-Grün ist mit sich nicht im Reinen. Das heißt nicht, dass diese Koalition, wenn sie eine Mehrheit hätte, nicht nochmal bilden würde, das glaube ich sogar, aber allein unter anderen Bedingungen. Dann müssten die nochmal Großreine machen.
Was heißt das? Andere MinisterInnenverteilung oder?
Zum Beispiel auch vielleicht eine andere Ressortverteilung. Oder das wäre natürlich der ultimative Neuanfang anderer Ministerpräsidenten. Ne? Weil es ist schon so, dass in der SPD und bei den Grünen das Leiden unter Bodo Ramelow und bei der Corona-Krise stark zugenommen hat. Ja, also dieses, was er am Anfang gut geschafft hat, für alle zu reden, auf Augenhöhe zu arbeiten, das hat dann in der Corona-Krise gar nicht mehr so gut funktioniert, zumal eben man ja auch immer mit der CDU reden musste. Das heißt, die Linke hat immer mit der CDU geredet und Grüne und SPD wussten gar nicht, worum es geht und waren so ein bisschen außen vor, zumal dann auch noch die wichtigen Ministerien, Gesundheitsministerium, Corona-Krise, Bildungsministerium in der Hand der Linken sind. Das heißt also, und die Staatskanzlei natürlich auch als Koordinierungsbehörde.
Hat das, ganz kurzer Schwenk zu Bodo Ramelow, hat das damit zu tun, Sie haben das auch mal Zickzackkurs beschrieben, hat das damit zu tun, dass er quasi nicht mehr greifbar war, exponiert war, für die anderen irgendwie von Rot-Rot-Grün nicht mehr zu haben war?
Na gut, das hat natürlich mit seinen Kursschwenks zu tun, es hat auch mit seiner Persönlichkeitsstruktur zu tun, aber ich glaube, das ist gar nicht der Grund, sondern hat mit strukturellen Gründen zu tun. Wenn du so eine Minderheitskonstruktion hast, dann auch noch in so einer pandemischen Lage und dann noch die wichtigen Ministerien bei den Linken sind und dann natürlich auch dieser Moment der Landtagswahl war, wo die SPD ein Drittel ihrer Stimmen verloren hat. Die Grünen sind fast aus dem Landtag geflogen. Bodo Ramelow hat das beste Ergebnis in der Geschichte der Linken bekommen. und de facto auf Kosten der Koalitionspartner. Das hat natürlich auch für Verletzungen gesorgt. Nicht, weil jetzt Bodo Ramelow dran schuld ist, aber das ist natürlich so, es ist dann eben schlechte Stimmung entstanden oder die hat sich quasi manifestiert oder zementiert, diese schlechte Stimmung, und die hält bis heute. Also diese Regierung, es wäre auch gut, wenn diese Regierung quasi einen Neustart hätte. Egal welche Regierung, aber auch diese.
Gucken wir mal ganz kurz auf die Zahlen, die unter anderem von der Thüringer Allgemeinen bei INSA in Auftrag gegeben worden sind. Mitte Juni ist der Stand dieser Zahlen. Ich weiß noch nicht, ob es bald neue gibt, wahrscheinlich schon.
Ich glaube heute.
Okay, aber sind noch nicht da. Okay, gucken wir auf die Zahlen vom Stand vom Juni, wir haben ja noch keine anderen. Linke liegen bei 26%, AfD knapp dahinter auf 23%, die CDU sind wieder bei den 22%, nachdem sie ja zuvor ein bisschen abgesagt waren. Grüne bei 6, SPD bei 9, FDP bei 7. Sie haben vorhin gesagt, irgendwas Neues würde gut tun, und Sie sind auch nicht der Meinung, dass die Mehrheitsverhältnisse sich nicht ändern würden, wenn es denn Wahlen geben würde. Wie sehen Sie denn die Zukunft, wenn es denn Neuwahlen geben würde?
Na, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich die These der vier Abgeordneten, dass sich nichts ändert, nicht unbedingt teile, weil, also wir haben ja nicht Zahlen in Auftrag gegeben, sondern Umfragen.
Verzeihung.
Genau, nein, das ist in Ordnung, ich weiß schon, was Sie meinen, aber das ist deswegen wichtig, weil diese Umfragen natürlich, auch wenn wir sie veröffentlichen und natürlich sie repräsentativ sind, trotzdem natürlich, jetzt sage ich das böse Wort oder komische Wort, Momentaufnahme sind, und sie nicht diese besondere Situation gar nicht, das können sie nicht vorhersehen können, dass wir, wenn wir mit der Bundestagswahl gemeinsam wählten, was dann passiert. Weil diese Wechselwirkung, das ist ja klar, sie gehen in die Wahlkabine und haben einen Zettel Bundestagswahl, dann haben sie einen Zettel Landtagswahl. So, jetzt wählen sie bei dem einen, was weiß ich, die CDU, weil sie Armin Laschet so toll finden, soll es ja geben. Und dann wählen sie Bodo Ramelow bei der, oder sagen sie dann, naja, jetzt finde ich, also das heißt also wir Ostdeutschen können schon unsere Votes gut splitten. Ja, es gibt ja Leute, die mit Erststimme Linke und mit Zweistimme AfD wählen. Aber es ist trotzdem, ja, es ist nur trotzdem so, dass es diese Korrelation dann gibt, diese Pull- und Push-Effekte. Ja, und gleichzeitig ist es noch so, dass die Wahlbeteiligung steigen würde. Das ist auf jeden Fall empirisch bewiesen, dass also die Bundestagswahl, diese Aufmerksamkeit, dann die Wahlbeteiligung noch um 5-6 Prozentpunkte hochdrücken würde. Da was zum Beispiel der AfD nicht so nutzen würde, weil die eigentlich ausmobilisiert ist. Mhm. Und insofern könnte es trotzdem dann im Endeffekt knapp für Rot-Rot-Grün oder noch wahrscheinlicher eigentlich für eine sehr, sehr ungewöhnliche und gewöhnungsbedürftige, aber trotzdem im Endeffekt dann mehrheitsfähige Simbabwe-Koalition, also von vier Parteien, CDU, SPD, Grüne, FDP reichen.
Mit Mario Vogt als Ministerpräsidenten.
Mit Mario Vogt als Ministerpräsidenten. Und da haben Sie auch schon eine Antwort, warum Mike Moring die Neuwahl nicht will.
Mhm. Und, aha, okay. Gucken wir nochmal kurz auf die AfD. Die ist doch die eigentliche Gewinnerin dieses ganzen Kuddelmuddels, oder?
Naja, die AfD gewinnt bei Krisen. So. Und natürlich bei der Corona-Krise weniger, weil eine Gesundheitskrise schwerer auszubeuten ist und sie nicht zu hohen wirtschaftlichen und sozialen Folgen bis jetzt geführt hat, durch die verschiedenen Abpuffungsmaßnahmen, auch Kurzarbeitergeld. Aber sie gewinnt bei sozialen Krisen und sie gewinnt natürlich auch bei Vertrauenskrisen. Und eine Regierungskrise in Thüringen oder eine Demokratiekrise insgesamt, wenn man es ein bisschen umfassender sagt, würde natürlich rein theoretisch der AfD nützen. Ich bin aber da immer vorsichtig bei den Dingen, genau, weil die Corona-Krise ja gezeigt hat, es gibt halt andere Parameter, die man, also man hat immer gedacht, die Euro-Krise, dann kam die Flüchtlingskrise und jetzt kommt die Corona-Krise und dann gehen die durch die Decke. So ist es ja nicht gekommen. Erstens, weil sie, glaube ich, ausmobilisiert sind. Es gibt halt nur ein Potenzial, was so und so groß ist. Und das ist im Osten, also wenn man das sieht, es gibt ja auch Umfragen, die sagen, wen würden sie noch möglicherweise wählen? Und dann ist die AfD maximal bei 30%. Das ist aber auch ein Niveau, was die SPD theoretisch kriegen könnte. Das heißt, sie haben also noch ein Riesenpotenzial, während die AfD eben nur noch ein kleines Potenzial hat nach oben. Und zum Zweiten ist es halt so, dass diese Krise anders war. Und ich weiß eben nicht, ehrlich gesagt, sie ist ja immer kein Player. Ne? So, das ist ja das Problem der AfD. Sie ist im Prinzip nie in diesen Runden dabei. Und das merken die Leute natürlich. Ja, das können sie vielleicht blöd finden. Die Kern-AfD-Wähler finden das doof. Die AfD wird wieder nicht einbezogen von den Altparteien, also so-called Altparteien. Aber Aber sie ist nicht relevant, das merken sie halt. Ne? So, dieses Außen-Raushalten, das mag man undemokratisch finden, aus welchen Perspektiven auch immer, aber dieses Raushalten hat natürlich einen Effekt, weil sozusagen eine AfD-Stimme immer eine vergebene Stimme ist. Mhm. Und insofern bin ich da vorsichtig, ob das der AfD nützt. Es ist auf jeden Fall so, dass es den anderen Parteien schadet.
Ja. Der 5. Februar 2020 war auf Bundesebene natürlich, wurde sehr, sehr gut wahrgenommen. Wie wird diese Woche oder wie werden diese Tage auf Bundesebene wahrgenommen?
Naja, also mit Kopfschütteln. Es ist ja auch Unverständnis da, und zwar im doppelten Sinne. Unverständnis, weil man es nicht versteht. Auch in der Berliner Blase. Man versteht es einfach nicht, weil das ist...
Warum sich wer wie entscheidet.
Ja, und wie das mit den Mehrheitsverhältnissen ist. Man hat ja auch gemerkt, nach dem 5. Februar 2020, dass wichtige Personen, unter anderem die Bundeskanzlerin, die Verfassungslage gar nicht im Blick hatten, die Thüringen hat. Und
wie meinen Sie das? Also was war das
konkret? Naja, es ging ja um das Thema, wie ein Landtag zum Beispiel aufzulösen ist oder wie das mit der Vertrauensfrage ist und so. Das sind natürlich spezifisch. Das ist eben nicht alles genauso wie im Grundgesetz und deswegen kennt man das nicht so genau. Ist ja auch in Ordnung. Und dann wurden aber Empfehlungen oder Dekrete verkündet, die dann zu Problemen geführt haben. Aber der Rücktritt von Kemmerich, muss man ja dazu sagen, hat natürlich eine Option vom Tisch genommen, die eine gute gewesen wäre, wenn nicht, oder eine... nicht, weiß ich, gute, aber es wäre eine vernünftige gewesen, wenn man gewollt hätte, dass Ramelow wieder ins Amt kommt, ohne dass man eben das so, aber mit einem vernünftigen Übergang, das wäre die Vertrauensfrage gewesen. Aber die kann er nur stellen, wenn er nicht zurückgetreten ist. So, und das war zum Beispiel eine Sache, die hatten die nicht so auf dem Schirm. Aber ich wollte mal zu der Berlin, also Unverständnis, ja. Oder aber Unverständnis auch darüber natürlich, dass das jetzt passiert, und alle wägen natürlich ab, was das für ihren Wahlkampf für Folgen hat. Sie hoffen natürlich alle keine, deswegen wird man auch versuchen, quasi das Thema nicht in Berlin zu skandalisieren, sondern wird einfach sagen, lass sie doch in Thüringen in Ruhe. Und die sollen mal ihren Zeug machen. Und alle gucken jetzt sowieso in die Eifel und woanders hin und überlegen, was das für den Wahlkampf bedeutet. Weil das ist natürlich der größere Impact gerade.
Wir müssen jetzt zum Ende vielleicht nochmal kurz gucken, wie der Tag aussieht heute und wie das vielleicht am Montag aussehen kann. Wir senden als Thüringer Bürgerradios auch zwischen 11 und 13 Uhr am Montag live aus dem Landtag, wenn denn überhaupt was stattfindet. Heute tagen eben noch die Fraktions-, die zwei Fraktionen, Grüne und Linke, und die werden dann eine Pressemitteilung verkünden. Die werden dann ein Pressestatement nachher noch rausgeben. Wie wird der Tag ungefähr verlaufen, so vom Prozedere?
Ja, in Thüringen sollte man nie sich zu sicher sein, was passiert. Ich hatte immer vor ein paar Wochen noch so 60, 40, 70, 30 auf Neuwahlen getippt. War dann immer so auf 50-50 in den letzten Tagen. Jetzt ist bei mir so 70, 30, 80, 20, dass die Neuwahl ausfällt, vielleicht sogar schon höher. Weil es ist einfach so, man muss auch Verständnis dafür haben. Also wenn man das Jungtim macht, dass die AfD rausgehalten werden soll, was ja ein Jungtim ist, über das man reden könnte, weil ja ein Landtag aufgelöst wird und es geht ja nicht um jemanden zu wählen. Aber gut, wenn man das Jungtim macht, das kann man nachvollziehen, das hat eine ideologische Ebene, die man nachvollziehen kann, dann ist es eben so, dass die 60 Stimmen zurzeit nicht da sind. So, und dann in eine Wahl reinzugehen und dann zu glauben, dass man vielleicht irgendwie durch den Druck, der dieser Wahlakt erzeugt, dann die Leute dann doch dazu bringt, zum Beispiel diese beiden linken Abgeordneten dafür zu stimmen oder vielleicht den einen oder anderen CDU-Abgeordneten. Das ist wirklich ein riskantes Manöver,
muss man schon sagen. Das heißt, deswegen glauben Sie auch, dass das heute abgeblasen wird für Montag?
Naja, und dann kommt ja eben noch hinzu, was ich vorhin alles gesagt habe, dass ja eigentlich ganz viele gerne diese Gelegenheit nutzen wollen. Ja, und es ist jetzt nicht nur, weil die persönlich, ganz persönlich nur um sich denken, sondern bei den Grünen geht es ja nicht nur um die Zukunft einzelner Abgeordneter. Bei den Grünen geht es ja auch, jedenfalls die aktuellen Umfragen und der aktuelle Trend, der kann sich ja jetzt gerade wieder ändern. Aber bei den Grünen geht es ja auch darum, ob die überhaupt noch im Parlament sind.
Die große Frage, um die wir vielleicht noch ganz kurz klären können, wie geht es dann weiter? Also irgend noch mal eine Art von Stabilitätsmechanismus oder was auch immer. Wissen also wir alle nicht.
Erstmal gibt es eine Regierung und es gibt einen Landtag. Ja. So, und die, dann gibt es irgendwann einen Punkt, und das ist wahrscheinlich dann die Abstimmung über den Haushalt 2022. Mhm. Der wird vorgelegt von der Landesregierung.
Wahrscheinlich wieder im Herbst oder früher Winter?
Ja, ja, so wahrscheinlich im Spätherbst oder vor Weihnachten. Oder dann, ja, ich denke mal, der wird dann irgendwie im September eingebracht, wird wahrscheinlich vor Weihnachten zur Abstimmung gestellt, wie das so üblich ist. Und dann gibt es den Punkt, wo dann entweder eine Mehrheit dafür zustande kommt oder eben nicht. Und oder es dann keine Mehrheit ist und dann das nochmal versucht wird oder was auch immer. Aber wenn das dann alles nicht passiert, dann hat ja Bodo Ramelow angekündigt, dass er dann die Vertrauensfrage stellt. Das heißt aber nicht automatisch Neuwahlen, weil die Verfassung dem Parlament die Möglichkeit gibt, noch einen Kandidaten aufzustellen. Also Bodo Ramelow stellt die Vertrauensfrage, er verliert sie, dann läuft die Uhr für Neuwahlen, aber die Uhr kann wieder angehalten werden, wenn eine Fraktion, reicht auch die AfD, einen Kandidaten aufstellt. Das hat sie auch schon angekündigt, dass sie es für den Fall machen würde. Das heißt, also man hätte vielleicht auch nicht da richtig gewonnen, dann müssten dann die CDU wieder den Ramelow wählen oder es käme halt zu einer Wahl eines anderen Ministerpräsidenten.
Das heißt, es wird weiter sehr, sehr spannend bleiben. Sie werden eine Menge zu tun haben. Sie haben auch viel gemacht in letzter Zeit. Sie haben ein Buch geschrieben, habe ich es richtig gesehen? Ein Buch, ja, das bald rauskommen wird.
Genau, genau. Anfang August kommt ein Buch raus. Und da habe ich nochmal diese ganze Kämmerich-Nummer, wie die AfD einen Ministerpräsidenten wählt, nochmal auf 42 Seiten aufgeschrieben.
Kann man schon in Teilen so ein bisschen lesen. In der Thüringer Allgemeine gibt es eine dreiteilige Reihe über, genau, das, was kurz vorher und am 5. Februar 2020 passiert ist. Herr Debes, viel Spaß. Sie fahren jetzt wahrscheinlich in den Landtag.
Genau, gucken Sie sich das an. Na?
Das war unser ausführliches Gespräch über die mögliche Auflösung des Thüringer Landtages in den nächsten, am Montag. Und ob es überhaupt so weit kommt, wissen wir noch nicht. Vielleicht zeigt sich das. Wenn ihr die Wiederholung hört, ist die Entscheidung vielleicht schon da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir steigen somit prompt aus dieser Sendung unterdessen am Freitag, den 16. Juli aus. Jetzt kommt erstmal Musik und dann geht's den ganzen Tag über weiter mit Programm bei Radio Frei. Macht's gut, tschüss.